Im Studio riecht es jetzt nach frischem Papier, frischer Farbe. Und ein grünes Exemplar liegt vor mir, die September-Oktober-Ausgabe 2009, das 314. Heft der IZ3W. Und neben mir sitzt Christian Stock. Richtig, genau.
Ja, guten
Richtig.
Morgen.
Guten Morgen, Christian. Du bist der verantwortliche Redakteur für die Ausgabe Alte Zeiten, Neue Zeiten, Zentralasia, Postsowjetisch. Wie kommt man zu diesem doch eher ein bisschen abgelegenen Thema? Ist der Georgienkrieg des letzten Jahres der Anlass gewesen oder?
Nein, letzteres nicht. Aber du hast es schon gesagt, wird die Gegend ist abgelegen in unserem Bewusstsein, objektiv natürlich nicht.
Nee.
Und wir haben absolut keine Ahnung von dieser Region gehabt. Und das war genau der Grund,
Ah.
dazu mal einen Schwerpunkt zu machen. Es wird jetzt ja überall 20 Jahre Fall des Ostblocks gefeiert. Und wir haben uns eben gefragt, welche Gegenden des ehemaligen Ostblocks gibt es, wo wir wirklich selber auch nichts davon wissen, wo wir ein bisschen sozusagen unsere Mental Map erweitern können und wollen.
Gut, also das war der Ausgangspunkt. Und wie seid ihr dann vorgegangen?
Ja, wie immer, wenn man selber keine Ahnung hat von einem Thema, dann macht man sich ein bisschen schlau, wer Ahnung hat.
Ja.
Wir stießen dann unter anderem auf eine Arbeitsgruppe des Internationalen Arbeitskreises in Berlin, der politische Reisen in die verschiedensten Länder der Welt organisiert, unter anderem auch nach Kirgisistan. Und dieses
Kirgisistan.
Kollektiv, bestehend aus einem halben Dutzend Leuten, die haben auch den Einleitungsartikel geschrieben zu dem Themenschwerpunkt, wo sie so eine Art Überblick geben über die Region Zentralasien, die da eben besteht eigentlich nur aus 5 Ländern. Zumindest ist das die gängige Definition von Zentralasien: Usbekistan, Turkmenistan, Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan lauten die Ländernamen die in dieser Region.
Kasachstan ist ja schon ein bisschen bekannter, weil ja viele derjenigen, die jetzt als Deutsch-Russen hier sind, aus Kasachstan gekommen sind dann.
Ja, und ich
Nach,
muss
ne?
zugeben, ich kannte Kasachstan weitgehend nur aus dem Borat-Film. Nein, das ist jetzt übertrieben. Aber es ist tatsächlich so, dass wir uns auch nicht groß ausgekannt haben. Zum Beispiel wussten wir auch erst anfangs nicht, dass Georgien nicht dazu zählt, oder viele andere Länder, Aserbaidschan oder so, von denen man auch immer wieder mal hört, im Zusammenhang mit Konflikten oder mit Pipelines und so weiter und so fort.
Ist denn das jetzt alles, was so gemeinhin dann auch gesagt wird, die sogenannten Turkvölker oder sowas? Oder
Ja, die leben zumindest mal in Turkmenistan,
weil ich
auf
hätte
jeden
jetzt
Fall
gerade einen
auch,
Beitrag
ja.
zum Irak gehabt und da ist es ja, die in Kirkuk zum Beispiel auch leben. Und also gut,
Ja.
also aber geh du einfach mal weiter
Genau.
in euren Recherchen.
Also, wir haben eben einen sehr schönen Überblick bekommen von
Ja.
diesen IAK-Leuten und haben dann im Verlaufe des Themenschwerpunktes auf einzelne Themen vertieft, zum Beispiel die ökologische Frage in
Ah ja.
Zentralasien. Zu Sowjetzeiten galt Zentralasien so etwas als so etwas wie das Atomklo der gesamten Sowjetunion. Das sind große Lagerstätten. Es gibt auch Uranvorkommen. Das ist ein sehr zentrales ökologisches Problem. Dann sicherlich sehr bekannt ist auch der Aralsee, der austrocknet durch teilweise exzessive Bewässerungslandwirtschaft in den umgegenden Regionen. Das hat ja weltweit Schlagzeilen gesorgt. Das ist ja eigentlich eine riesen ökologische Katastrophe, die hier schon einigermaßen bekannt ist, im Detail aber nicht.
Hat was zu tun mit der Bewässerung für Baumwolle-Monokultur, wenn ich das richtig in
Genau,
Erinnerung
das
hatte.
ist richtig. Baumwolle ist sehr wasserintensiv, muss sehr stark bewässert werden und die Zuläufe des Aralsees wurden eben stark angezapft, um dieses Wasser für die Baumwollmonokulturen zu erzeugen. Das war schon zu Sowjetzeiten so, hat sich aber alles nicht durchschlagend verbessert oder geändert. Geändert hat sich einiges, aber es hat sich nicht unbedingt verbessert.
Also die ökologische Frage ist eins der Themenschwerpunkte, die ihr da drin habt, in dem Schwerpunkt.
Ja, genau. Das war uns mal wichtig, dass man nicht immer nur so rein ökonomische Fragen oder
Ja.
auch soziale Fragen, das hat ja alles natürlich ohnehin ganz eng miteinander zu tun, aber wir wollten da ganz bewusst auch mal Augenmerk darauf legen.
Ist das Bild, was wir denn da sehen, ist das im Baumwollfeld oder was?
Nein, das ist einfach
Also
der
schon Steppe.
ehemalige, Genau, das ist der ehemalige Seeboden des Aralsees.
Das ist Schiff. Jetzt von einer anderen Perspektive, sonst wird es immer von dem sogenannten Ufer aus gesehen. Hier ist es jetzt schon.
Also das sind riesige Flächen, die sind teilweise so groß wie Baden-Württemberg oder so, sind quasi trocken gefallen. Das war früher Seeboden, das ist inzwischen einfach Steppe. Und natürlich mit verheerenden Auswirkungen auch für die Bevölkerung, die früher von Fischfang gelebt hat und regionalklimatischen Auswirkungen wie Staubstürme etc.
Aber du hattest gesagt, das sei im Prinzip das Atomklo gewesen und eigentlich fokussiert sie sich auch mehr auf die Atomklo-Frage, oder?
Nein, die ökologischen Problematiken sind eben vielseitig. Diese Atomklo-Frage, das ist immer so ein latentes Problem. Ja. Wenn nicht gerade wie Tschernobyl ein ganz akuter Störfall vorliegt, dann verschwindet das gerne immer so ein bisschen aus dem Bewusstsein, ist aber eben eine latente Gefahr und auch Bedrohung auch im Bewusstsein der Leute. Diese Wasserkrise, die im Aralsee nur ihren deutlichsten Ausdruck findet, das ist ein richtiges Alltagsproblem. Mhm. Und da wird auch richtig Politik drumherum gemacht. Da gibt es Gezerre um Wasserkontingente. Da gibt es wieder den erneuten Staudammbau. Also zu Sowjetzeiten wurden gigantische Infrastrukturprojekte aufgelegt. Das ist dann direkt nach der Wende, nach der postsowjetischen ab 91 folgende, ein bisschen zum Erliegen gekommen. Mhm. Und inzwischen wird wieder auf Großprojekte gesetzt. Und welche sind im Bau? Also da hat man nicht wirklich gelernt aus den Fehlern der Vergangenheit.
Das heißt, es wird dort angeknüpft an den Entwicklungslinien der ökonomischen Entwicklung.
Ja, erstaunlicherweise, obwohl großes Tamtam gemacht wird um die Systemtransformation, ist in sehr vielen zentralen, konkreten Fragen doch durchaus Kontinuität beobachtbar. Auch übrigens personelle Kontinuität im Führungspersonal, im politischen und ökonomischen. Also der Bruch, der ist sicherlich da, es haben sich Ideologien gewechselt, es haben sich auch sicherlich einzelne Politiken gewechselt, es hat sich vor allen Dingen, haben sich auch die Partner, die ökonomischen, politischen gewechselt, das sind jetzt eben westliche Staaten oder westliche Konzerne auch, aber die konkreten Auswirkungen, die konkreten Politiken sind oftmals sehr ähnlich.
Sind sehr ähnlich und das politische Personal auch sehr ähnlich.
Ja, teilweise eben in personeller Kontinuität, wer damals Sowjetkommissar war, der ist eben heute Präsident oder was weiß ich.
Ja. Gut, weitere Schwerpunkte jetzt in diesem gemeinsamen Haus.
Ja, wir haben natürlich auch nicht umhin gekommen, die deutsche Außenpolitik in Bezug auf Zentralasien kritisch ins Visier zu nehmen. Da hat Jörg Kronauer, bekannt von dem Internetportal German Foreign Policy, einen informativen Beitrag geschrieben, wo ganz klar deutlich wird, das ist ein riesiges Rohstoffreservoir, die Region, da gibt es Ölvorkommen und viele Mineralien, dass das schon relativ stark im Vordergrund steht. Also diese ganze Aufbauhilfe, die geleistet wird, die ist relativ gering. Stattdessen setzen größere Konsortien auf Pipeline-Bau, beispielsweise diese Nabucco-Pipeline, die neulich von einem Konsortium aufs Gleis gesetzt wurde, unter maßgeblicher Beteiligung von einem gewissen Herrn Joschka Fischer, der somit auch gewissermaßen zum Gegenpart des Herrn Schröder wurde. Da geht es um konkurrierende Projekte und Konzerne. Das hat schon alles mindestens mal ein ziemliches Geschmäckle. Verdeutliche aber ganz klar, worum es bei deutscher Außenpolitik geht. Es handelt sich, also in Bezug auf Zentralasien jetzt, es handelt sich um Außenwirtschaftspolitik.
Da sagst du, gibt es Rohstoffreichtum? Welche Rohstoffreichtum gibt es denn dann noch? Öl, außer Öl?
Öl und eben zahlreiche Mineralien und dann natürlich teilweise auch agrarische Produkte. Die Baumwolle wurde schon genannt. Die industrielle Struktur ist zwar aus Sowjetzeiten partiell noch vorhanden, war aber auch damals schon noch nicht so stark ausgebaut. Also Zentralasien war schon zu Sowjetzeiten so etwas wie eine Peripherie. War immer gewissermaßen abhängig von den Entscheidungen, die in Moskau getroffen wurden, hat im Rahmen der sowjetischen Arbeitsteilung in der Industriestruktur schon eine gewisse Rolle gespielt, die jetzt aber stark zurückgegangen ist. Es wurden natürlich extrem viele Industriebetriebe abgebaut, was nicht immer schlecht sein muss, wenn man sich da die Umwelt und Arbeitsbedingungen angeschaut hat.
Ja, stimmt. Ich meine, der größte Beitrag Deutschlands zur Klimaschutzreduktion war der Abschaltung bestimmter Schwerindustrieanlagen in der DDR.
So ist es.
Also insofern, und in Tschechien ist es, glaube ich, nicht anders gewesen.
Ja.
Ja. Man kann, glaube ich, über Zentralasien nicht reden, ohne über den Islam zu reden. Habt ihr auch einen Artikel zu drinnen?
Genau, das ist ja eines der dominanten Themen, wenn überhaupt mal über Zentralasien gesprochen wird. Die Gefahr der Islamisierung, dass die Taliban quasi Außenposten oder andere islamistische Extremisten dort gründen. Da ist sicherlich in einzelnen Ländern auch einiges dran. Also der Islam ist schon die dominante Religion, war zu Sowjetzeiten geduldet, aber nur im ganz Privaten. Also ich will nicht sagen komplett verboten, aber es war eben auch nicht gefördert und höchstens geduldet. Es gab eine gewisse Renaissance von Religiosität nach 1990, 91, nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Es gab auch einzelne Gruppierungen, einzelne Flügel, die sich da dem sogenannten islamistischen Extremismus und Terrorismus verschrieben haben, die auch einzelne, teilweise sehr brutale Anschläge verübt haben. Unser Autor Sören Scholwin kommt insgesamt aber zu dem Schluss, dass man das nicht überbewerten solle, diese Gefahr. Also es herrschen keine afghanischen Verhältnisse oder auch selbst pakistanische Verhältnisse in den einzelnen zentralasiatischen Ländern. Er sagt also, man solle jetzt keine Feindbildkonstruktion betreiben und da nicht übertreiben, sozusagen die Moschee im Dorf lassen.
Also Usbekistan und das, was hier die Verbindung hin zu dieser angeblichen Zelle, Sauerlandzelle oder sonst was sind, das ist eher ein marginales Phänomen.
Ja, also da geht er jetzt speziell nicht drauf ein, aber so können wir das schon stehen lassen. Man muss das immer aufmerksam beobachten. Wir stehen da, glaube ich, insgesamt nicht auf dem Standpunkt, dass das alles nur eine Erfindung des Westens sei. Diese islamistischen Leute, die sind schon eine Gefahr für jede Idee von Freiheit und Emanzipation. Deswegen immer kritisch hinschauen, aber sicherlich deswegen nicht andere Sachen apologetisch wie zum Beispiel War on Terror gutheißen.
Also auf jeden Fall kein Anlass für deutsche Expansion in Form von Militärstützen.
Ja, das sowieso.
Ja, gut. Also jetzt mal zu eurem Schwerpunkt. Das war so ein grober Überblick jetzt darüber.
Ja.
Über euren Schwerpunkt. Jetzt noch 2, 3 Takte. Du weißt ja immer, unsere Zeit ist immer relativ kurz. Was gibt es denn sonst noch im Heft?
Ja, was wir haben, ist ein sehr interessantes Interview mit Jan Gilg aus Straßburg. Das ist der Macher eines Musicals Arnaud Mort über die französischen Kolonialsoldaten, sprich Soldaten aus französischen Kolonien, die im Zweiten Weltkrieg für die Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus gekämpft haben, also auf Seite des Freien Frankreichs und eben der Alliierten. Und das ist ein historisch total vergessenes Thema, auch in Frankreich selber. Und da gibt es zwar ein paar Bücher drüber aber und ein paar Videos, aber keine populärkulturellen Darstellungen. Und Jan Gilg hat mit Freunden von einem Kollektiv, Compagnie Memoir, ein Hip-Hop-Musical dazu gemacht mit moderner Musik, mit Tanzchoreografien und sehr viel Videomaterial, das im Hintergrund des Musicals gezeigt wird. Also Hintergrund ist übertrieben, weil das fast schon visuell dominant ist. Ein sehr, sehr interessantes Projekt, das in Frankreich schon mehrfach aufgeführt wurde und jetzt seine Premiere in Berlin im September hat. Da muss ich gerade selber nachschauen, wann da der Termin ist. Das ist also höchst empfehlenswert. Wir haben das auf DVD schon gesehen. Das ist wirklich ganz hochspannend. Am 20. September im Haus der Berliner Festspiele in Berlin wäre also zufällig in der Hauptstadt.
Habt ihr das auf eure Webseite ein bisschen gestellt? Vielleicht kriegt ihr die Genehmigung dafür, so einen kleinen Appetizer auf eure Webseite zu stellen? Oder ist das so viel?
Nein, das wäre eigentlich eine sehr gute Idee.
Gut, dann habe ich auch noch mal was beigetragen hier zu diesem unbedingt. Gespräch heute.
Wichtig ist uns das mit dem Musical auch deshalb, weil das Begleitprogramm einer Ausstellung über die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg stattfindet, die gemacht hat das Kölner Journalistenbüro, Recherche International, Karl Rössel, Birgit Morgenrath und viele andere. Und da hatten wir zuletzt erst diesen Themenschwerpunkt auch zur Kollaboration mit den Nazis in Ländern der Dritten Welt. Also wir sind inhaltlich sehr stark mit diesem Thema verbunden und fördern das nach Kräften.
Okay, das haben wir, hatten ja die Birgit Morgenrath war ja, glaube ich, vor 3 Jahren oder was, war sie in der KDS, hatten wir eine Gemeinschaftsveranstaltung mal gemacht.
Genau.
Wo sie genau dieses Phänomen und dann auch diese Soldaten kolonial aus den Kolonien, die dann auch auf ihre Befreiung insistiert haben und dann zum Beispiel niedergemetzelt worden sind in Nordafrika teilweise, als diese gemetzelt ist vielleicht ein
hart und teilweise aus. Eben sogar auch in Frankreich oder in Deutschland. Ja. Also man, der Beitrag der Roten Armee zur Befreiung vom Faschismus, der Beitrag der US-Armee, das wurde alles schon gewürdigt. Der Beitrag der Kolonialsoldaten, auch wenn er quantitativ vielleicht nicht extrem hoch war, aber qualitativ ist es eben ein sehr großer. Man muss sich vorstellen, das sind kolonisierte Menschen, die trotzdem für die Befreiung gekämpft haben, also für ihren eigentlichen Feind in den Krieg geworfen haben.
Genau. Ja, also das ist der, was du gerade noch hervorhebst. Jetzt haben wir noch 1-2 Minuten. Also du kannst jetzt noch mal schnell einen weiteren Hinweis geben, was es noch gibt.
Ja, was auch ein spannender Beitrag ist, ist von Kolja Lindner aus Berlin über Antirassismus und entsprechende Bewegungen in Frankreich. Mhm. Anlass ist 25-jähriges Jubiläum der Marche de Beurre. Das ist eine antirassistische Aktion gewesen, der sogenannten Beurre, der Einwanderer, wie sie genannt werden, aus einem verballhorntes Wort. Und er stellt diese Geschichte der antirassistischen Bewegung in Frankreich in kritischer Absicht dar, also kritisch-solidarisch, muss man betonen. Sehr spannend, weil die Entwicklung in Frankreich durchaus auch ein bisschen Rückschlüsse auf diejenige in Deutschland zulassen. Zum Beispiel die ganzen Fragen von Identität oder Universalität und wie lässt man sich vereinnahmen vom Staat beispielsweise, von staatlicher Politik. Im Rahmen von Multikulturalismus ist es ja bis in die Kreise der CDU mittlerweile durchaus üblich, Migrantinnen einzubinden. Inwieweit geben die sich politisch auf? Inwieweit sind sie gezwungen, sich da zu integrieren? Das sind so Fragen, die in diesem Beitrag verhandelt werden.
Mit dem Schwerpunkt, den ihr hattet, Nazi-Kollaborateure in der Dritten Welt, da habt ihr auch noch, da geht eine Debatte weiter.
Ja,
sehe ich das?
Richtig. Dieses Thema Nazi-Kollaborateure in der Dritten Welt hat wahnsinnig eingeschlagen, weil sie haben so viele Leserbriefe wie schon lange nicht mehr bekommen. Wir haben eine Replik vom Zentrum Modernes Orium erhalten und daraufhin jetzt im aktuellen Heft wieder eine Replik von Karl Rössel. Das ist alles ein ziemliches Politikum. Nur ganz kurz, in Berlin wurde jetzt die Ausstellung zur Dritten Welt und Zweiten Weltkrieg aus bestimmten Räumen entfernt oder durfte dort nicht gezeigt werden, weil eben dieses Kapitel dort thematisiert wird. Also das ist jetzt eine ganz aktuelle Nachricht, die ich vorhin selber auch erst bekommen habe. In der Werkstatt der Kulturen sollte das gezeigt werden und die haben sich kurzfristig geweigert, diese Ausstellung zu bringen, weil dort angeblich die arabische Welt verunglimpft werde. Mhm. Ein absurder Vorwurf, aber der zeigt, wie hochpolitisiert dieses Thema im Rahmen dieser ganzen Nahostkonfliktdebatte ist.
Gut, also rundum ein Themenheft und verschiedene Themen der September-Oktober-Ausgabe, der 314. Ausgabe. Christian Stock, ich bedanke mich ganz herzlich für deinen Besuch und wünsche allen, die das Heft dann erwerben bzw. im Abo sowieso bekommen, gute Lektüre und dir viel Spaß bei der nächsten Produktion. Was ist das Thema da?
Ja, digitale Welten, Web 2.0 wird der Themenschwerpunkt sein, aber wie immer wird es natürlich einen bunten Reigen anderer Themen geben.
Christian Stock, ich bedanke mich.
Ja, ich danke auch.